Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Was wir in dieser Reihe machen, das Wort zufällig habt ihr jetzt schon ganz praktisch erlebt, was wir mit diesem Wort zufällig betiteln, das ist in evangelischen Kirchen eigentlich völlig gewöhnlich. Man predigt am Sonntag über den Text, der im Kirchenjahr oder an dem Sonntag des Kirchenjahres eben dran ist. So, das ist nicht jedes Jahr derselbe Text, sondern es gibt so 6 Zyklen und die werden auch nicht zufällig ausgewählt, sondern da hat sich schon jemand Gedanken gemacht über diese Zyklen. Aber sozusagen alle 6 Jahre wäre dann der Text von heute dran. Das ist nämlich Markus 1, 32 bis 39. Ja, das habe ich ja schon gut hingekriegt. Hier gehört eine 1 noch rein. Wir haben in den letzten 14 Jahren in unseren Gottesdiensten im Cinemax und auch in der letzten Reihe, als wir hier waren, eigentlich sowas nie gemacht. Wir haben immer Themenreihen gehabt, die wir selbst gesetzt haben. Und in der Regel war es dann also so, dass manchmal haben wir Reihen gemacht, wo wir die Texte gesetzt haben, aber meistens war es eher so, hier ist das Thema, welcher Text der Bibel sagt uns was dazu? Und nicht so oft, hier ist der Text, was setzt er denn für ein Thema? So. In dieser Reihe ist das jetzt genau andersrum und das fühlt sich jetzt für uns tatsächlich ein bisschen zufällig an. Wir lassen einfach mal die Texte reden, die halt dran sind und schauen, was uns durch diese Texte zufällt. So, jetzt steckt hinter diesem Vorgehen ja eine geheimnisvolle Grundannahme, nämlich, dass durch diese Worte, die ihr nachher gleich sehen werdet, die vor langer, langer Zeit von Menschen geschrieben wurden, dass durch diese Worte Gott heute zu uns redet. Wir glauben also ungefähr sowas, dass diese Texte 100% Menschenwort sind, in unserem Fall also Markus, 100% Werk eines Menschen, eigentlich mehrerer Menschen, aber wir vereinfachen heute mal, Menschen wie du und ich. Markus, ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, der im Laufe seines Lebens, in seiner Biografie, Dinge erlebt hat, irgendwelche Umstände sind passiert, dass er plötzlich zum Biografen des Lebens Jesu wird und somit für ein paar Monate seines Lebens bis spät in die Nacht über einem Papyrus saß und griechische Buchstaben darauf schrieb. So. Wären also du und ich zu einer anderen Zeit geboren worden und dann könnte es theoretisch sein, dass das Markus-Evangelium nicht Markus-Evangelium heißt, sondern Berenice-Evangelium. Das 100% Werk eines Menschen. So, darum betrachtet man sie auch sprachwissenschaftlich, redaktionsgeschichtlich. Darum findet man Widersprüchliches. So, gleichzeitig sagen wir, das ist 100% Heilige Schrift oder Gottes Wort. Nicht alle, die die Bibel lesen, sagen das und nicht alle, die das sagen, meinen damit exakt das Gleiche, wie sie das meinen. Aber ich beschreibe jetzt mal so ungefähr den Mainstream-Gedanken, nämlich das ist 100% Menschenwort, aber auch 100% Gottes Wort. Wie kommen Menschen dazu, sowas zu sagen? Ganz verkürzt gesagt, weil sie es so erleben. Ja, wenn man so die Kirchengeschichte anguckt, weil Menschen das hier als heilig erleben. Gemeint ist damit nicht, jedenfalls die meisten meinen das nicht, dass irgendwo zwischen all diesen Menschenworten so diese göttlichen Worte sind und die muss man irgendwie da rausfinden und dann findest du so in den Menschenworten ab und zu oder vielleicht sogar oft, aber die göttlichen Worte so da drin, das ist eigentlich Mainstream-mäßig, die meisten würden sagen, nee, das ist nicht der Gedanke. Gemeint ist eigentlich aber auch nicht, jedes einzelne Wort ist buchstäblich Gottes Wort und der Markus, der war eigentlich ausgeschaltet, der hat da nur noch so in Trance irgendwas geschrieben. Das ist in der Regel auch nicht gemeint. sondern man meint, nee, das ist schon, Markus hat das geschrieben, teilweise hat er sogar abgeschrieben, aber auf eine geheimnisvolle Art und Weise spricht Gott durch Menschenworte. Das ist einfach die Erfahrung, so. Darum darf ich diese Menschenworte untersuchen und so, und gleichzeitig nenne ich sie heilig. 100% Wort von Mensch, 100% Wort von Gott. So, oder, ja. Das ist nicht logisch. Darum erzähle ich das alles. Das ist ein Widerspruch. Das ist widersprüchlich. Deshalb tut sich dazwischen eine Spannung auf. Und in dieser Spannung liegt das Geheimnis, dieser Erfahrung. Ja. Das irgendwie unerklärlich ist, weil es ist nicht logisch, aber doch wahr zu sein scheint. So. Ich weiß, dass ihr das jetzt nur halb überzeugend fandet, aber ihr werdet später dieses Muster wiederentdecken, was ich jetzt hier aufgemacht habe. Widerspruch, Spannung, aber in dem Geheimnis dieser Spannung liegt die Wahrheit. So. Jetzt also zu diesem zufälligen Text. Er wird gleich hier hinter euch erscheinen. Ich hoffe groß genug, dass man ihn lesen kann. Ich lese ihn dann auch nochmal vor. Aber mein Gedanke ist, dass ihr erstmal diesen Text lest und mit diesem Zettel, den ihr da vor euch habt, kurz euch selbst Gedanken macht. Und da ist ja so ein Daumen nach oben. Ihr lest den Text und denkt kurz, schreibt kurz hin, was spricht mich positiv in diesem Text an? Dann was widerstrebt mir erst oder ich finde es einfach seltsam oder nee, mag ich nicht, ja, das so. Dann vielleicht, wenn ihr habt, ihr müsst das nicht ausfüllen, ja, zwanghaft, aber wenn ihr habt eine Frage, vielleicht denkst du, das wäre jetzt meine Frage zu dem Text. Nach der Predigt könnt ihr Fragen auch stellen, mir. Und ganz unten lasst ihr noch offen. Also einfach, was ist positiv, was finde ich schwierig, was ist meine Frage? Und hier kommt Markus 1, 32 bis 39. Okay. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte: Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. So, aufmerksame City Church Hörer werden vielleicht merken, oh, das kam ja kürzlich schon mal vor, jedenfalls dieser letzte Teil, wo Jesus plötzlich morgens nicht zur Arbeit auftaucht. Das war schon kürzlich mal. So ist das, wenn man sich Texte nicht aussucht. Ja, oh, ja, ist schon wieder dieser. Wir sind also wieder im ersten Kapitel des Markusbriefes, oder der Markusbrief, falsch, der Markus, des Markus-Evangeliums, der Markus-Biografie sozusagen über Jesus. Und er hat die Geschichte, die er über diesen Jesus von Nazareth erzählt, also gerade erst begonnen zu erzählen, nämlich 31 Verse lang. Und Jesus hat da jetzt also mittlerweile in dieser Geschichte ein paar Leute um sich geschart und sie sind in der Heimatstadt, sogar in dem Elternhaus von zweien dieser Leute, nämlich Simon und dessen Bruder Andreas. In diesem Haus halten sie sich auf, in Kapernaum. Die Stelle, wo dieses Haus höchstwahrscheinlich stand, kann man in Kapernaum heute noch sehen. Da ist so eine Art Glasboden, über den läuft man, und unten drunter, 1,5 Meter drunter, sind die alten Grundmauern dieses alten antiken Städtchens zu sehen. Kapernaum. So. Ich will mich jetzt in diesem Text drei Motiven zuwenden, von denen ich glaube, dass Gott uns damit jetzt meinen könnte. Ja, oder dass dieser Text vielleicht uns ansprechen könnte. Von denen ich glaube, dass es vielleicht auch sehr unterschiedlich denkende Menschen, die hier sitzen, was zu sagen hat. Und von denen ich glaube, dass es vielleicht auch uns als City Church was zu sagen hat. Hier geht es, das ist das erste Motiv in diesem Text, hier geht es um Kranke, die gesund werden. Das ist das erste Motiv. Kranke, die durch Jesu Hilfe gesund werden. Hier geht es zweitens um böse Mächte, die habe ich mal so hier mit diesen komischen Augen im Dunkeln, die vertrieben werden. Da habe ich gedacht, ja, gut, so eine aufgehende Sonne, ja. Die Dunkelheit, die verschwindet da, die wird da verjagt. Und hier geht es um ziemlich gegensätzliches Verhalten von Jesus. Das ist das dritte Motiv. Also, das soll so ein Mensch im Blaumann sein, hier mit Hammer in der Hand, ja. Also, großes Engagement, dieser Jesus, der am Abend da richtig aktiv ist, versus morgens ist er weg, Gelassenheit, sitzt hier unterm Baum. So, von diesen drei Motiven spricht dieser Text, er spricht wahrscheinlich von mehr, und das sind jetzt die drei, die mir ins Auge sprangen. Und jetzt habe ich gedacht, ich will in dem ersten Schritt mal ein bisschen vermuten, wie oder was diese drei Motive vielleicht mit euch machen. So, erstes Motiv, da spricht dieser Text also von zig Menschen, keine Ahnung wie viel, aber wir reden hier nicht von drei so, sondern von vielen in diesem Dorf, die da die unterschiedlichsten Krankheiten irgendwie haben und die sich um das Haus von Petrus scharen und viele werden an diesem Abend gesund, steht da. Da steht viele, nicht alle, aber es steht jetzt auch nicht da, einigen ging es danach etwas besser oder so, sondern viele werden gesund. Also, hier geschehen Wunder. Hier geschehen Wunder. Gottes Kraft verändert das Leben von Menschen auf wundersame Weise, von jetzt auf gleich. Man könnte sagen, vielleicht, dass zu diesem Motiv auch die Frage passt, was kann eigentlich Gebet? Ja, also jedenfalls diese Frage könnte in dir als Zuhörer oder Leser auftauchen, wenn du das liest. Was kann eigentlich Gebet? Hilft Gebet? Hilft Gott, wenn ich ein Wunder brauche? Nicht nur auf Krankheit bezogen, aber auch. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, ich bin sogar ganz sicher, dass es vielleicht in dir, in vielen von euch, eine tief verwurzelte Überzeugung gibt, dass das so ist. Heute noch. Vielleicht glaubst du fest daran, dass nicht nur Medizin, sondern auch Gebet Menschen helfen kann oder in anderen Dingen nicht nur das, was wir so für Möglichkeiten haben, sondern Gottes Möglichkeiten Dinge verändern können. Dann macht dir dieser Text Hoffnung. Ich schreibe jetzt hier mal das Wort Hoffen hin. Dann macht dir dieser Text Hoffnung. Du hast vielleicht beim Daumen hoch hingeschrieben, dass du auf ein Wunder hoffst oder so und hast vielleicht dabei an jemanden gedacht. Du wärst vielleicht damals in Kapernaum dahin gerannt abends und hättest deinen kranken Vater dahin getragen, weil du Hoffnung hast. Dieser Text flüstert also auf eine gewisse Weise dir zu, gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. So, andere von euch, und in manchen ist vielleicht sogar beides drin, andere von euch spüren da aber auch noch was anderes als Hoffnung, wenn sie sowas lesen. Eher sowas wie Ernüchterung. Weil dieser Text und das eigene Leben so verschiedene Welten zu sein scheinen. In der Geschichte der City Church gab es eine Handvoll Menschen, die krank wurden und für die gebetet wurde und für die gehofft wurde und die selbst gehofft haben und die nicht gesund geworden sind. Und wenn du damals dabei warst, dann erinnerst du dich an diese Menschen. Und seither ist möglicherweise das Hoffen auf ein Wunder für dich schwieriger geworden. Und ihr anderen habt ja vielleicht auch ähnliche Erfahrungen irgendwo gemacht. Beten hat auf diese Weise da nicht geholfen. Einige von euch werden da vielleicht sagen, nein, auch da bin ich sicher, weil ich es schon weiß, gehört habe, ja, Gott hat mir in diesem Erleben, dieses schwierigen Erlebens und auch durch mein Beten trotz Krankheit geholfen zu vertrauen, also trotz Krankheit und Schmerz zu vertrauen. Da ist eine andere Art von Hoffnung in mir aufgekeimt, nicht nur gesund werden oder das Problem löst sich, sondern trotzdem zu vertrauen. Ich habe gelernt, ein Stückchen gelernt, trotzdem fröhlich zu leben. Das hat mich verändert. So, ich kann, und das ist jetzt das Wort, was ich da hinschreibe, ich kann diese fiese Welt besser akzeptieren. Ich kann diese fiese Welt mit ihrem Schmerz besser akzeptieren. Ich habe gelernt, dass Glück irgendwie was anderes ist als problemfrei oder gesund. Das Wunder ist, so sehr ich es mir gewünscht habe und immer wieder wünsche, nicht das größte Geschenk, was Gott mir machen kann. So. Aber diese Ernüchterung, die tut schon weh. Die tut schon weh. Also, das sind jetzt diese zwei Pole, die ich hier mal aufgezogen habe. Worum geht es im Glauben, könnte man hier fragen. Geht es um Hoffnung auf das Wunder oder geht es um Akzeptieren der Welt, wie sie ist und sie ertragen? Um trotzdem, also um Lebensfreude trotz Leiden oder um Hoffen auf ein Wunder? Und wahrscheinlich tendiert ihr zu verschiedenen Seiten hier, wenn ihr so einen Text lest. Dann zweites Motiv. Ich wende mich diesen drei Motiven gleich immer nochmal zu. Aber erstmal zweites Motiv, was das mit euch vielleicht macht. Da ist die Rede von Dämonen in einem Atemzug mit den Krankheiten genannt, ja, und also da haben einige Rückenschmerzen und die anderen sind besessen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig, ja, aber so wird es da so. Ich nehme an, dass manche bei euch da geschluckt haben, als das kam, ne? Oh, okay, das ist auch ein Text so. Kommen Dämonen in deiner Welt vor? Im Neuen Testament spielen böse Mächte, die in irgendeiner Art und Weise eine Eigendynamik haben und dem Menschen und Gott feindlich gesinnt sind, im Neuen Testament kommen die spielen keine so kleine Rolle. Das ist nicht nur ein total Randtext hier, das kommt öfter vor. Paulus, Markus, Jesus selbst haben damit gerechnet. So, mit einer dunklen Macht, die das Leben irgendwie destruktiv beeinflusst und regelrecht Besitz ergreift von Menschen und so und irgendwie Menschen kaputt machen will. Und jetzt kann man darüber unterschiedlich denken. Ich mache jetzt wieder so zwei Pole auf. Die meisten heutigen westlichen Menschen, würden wahrscheinlich sagen, ja gut, das ist jetzt das Denken der damaligen Vorstellungswelt. Das fließt da rein. So deutete man eben Epilepsie, ja, oder irgendwelche Auffälligkeiten oder Ängste oder so deutete man das, was in dieser Welt so schwer ist und was wir irgendwie nicht greifen können. So deutete man das. Das muss ich aber heute nicht machen. Auch wenn ich glaube, muss ich das nicht machen. Diese Texte haben, da kommt jetzt einfach die zeitgeschichtliche Farbe rein, die natürlich an diesen Texten herhaftet, weil sie sind 2000 Jahre alt. So kann man das anschauen. Und ich würde jetzt mal hinschreiben, das wäre irgendwie der Gedanke, das Ganze hat aber natürliche Ursachen. Moment. Ich glaube, ich wollte das auf die andere Seite schreiben. Also, das Ganze hat natürliche Ursachen. Dieses Dunkle in diesem Text, ja, da ist, ich sage jetzt platt, da ist die Sonne der Aufklärung aufgegangen und deswegen hat das natürliche Ursachen. So, lesen Sie den Text. Für andere stellt sich das ganz anders dar. Sie lesen diesen Text und sagen, das beschreibt durchaus Realitäten, die ich beobachte in dieser Welt. Ja? Wenn du eine Zeit lang mit Menschen zu tun gehabt hast, die in Südamerika leben und glauben, dann wird dir das sehr oft über den Weg laufen. Und in der kleinen Bergregion, in der meine Eltern leben, da spielt der Glaube an Geister und Zauberei und so, ist halt so Bergvolk, ne? Bis ins Brauchtum rein. Also das ist jetzt vielleicht kein christlicher, obwohl das ist auch so vermischt. Da vermischt sich so ein bisschen so Religion und Esoterik und Aberglauben. Also das verschwimmt so. Aber da sind durchaus Menschen, die das ganz anders sehen würden. Ja, als alles hat nur natürlich. Es gibt schon was anderes so irgendwie. Was bedeutet jetzt? Das will ich eigentlich fragen. Was bedeutet es in unserer Welt 2017? Eigentlich für unseren Glauben. Was bedeutet es, wenn man viele Dinge so natürlich erklären kann für das Übernatürliche? Also jetzt müsst ihr hier noch über. Ü. Übernatürliches. Was bedeutet Glauben in unserer Welt? Bedeutet es, das Reden vom Übernatürlichen ins Reich der Märchen zu verbannen? Ja, die Sonne der Aufklärung ist aufgegangen. Bedeutet es, gegen Das würde ja dann der andere Pol sagen, gegen meine Vernunft an etwas festzuhalten, was ich aber irgendwie schwierig finde oder so. Gegen die Vernunft an einer Wirklichkeit festzuhalten, die irgendwie diese Welt im Griff hat. So. Was bedeutet es? Wir werden darüber gleich noch weiter nachdenken. Und wahrscheinlich denken wir hier unterschiedlich darüber, nehme ich an. Und du tendierst eher nach hier oder eher nach hier. So, und dann noch das letzte Motiv, das ist einfacher, das tut nicht so ein Riesenproblemfeld auf wie das hier. Aber es ist auch ein Widerspruch. Dieser hyperaktive Jesus, der am Abend Vollgas gibt, bedrängt von Menschen mit ihren ganzen, ich stelle mir vor, das ist laut, die haben ihre Sorgen, die mit ihren Schweißgerüchen, so, da ist der voll drin. Und das ist dieser Jesus, der die Welt verändert, der Taten genauso wichtig findet wie Worte. Und ich schreibe jetzt das Wort leidenschaftlich hier hin. Der leidenschaftlich etwas tut. Und dann dieser Jesus, der morgens nicht zur Arbeit kommt und sich zurückzieht in seine, raus aus der Welt, der die Welt Welt sein lässt. Der die Welt quasi ein bisschen im Stich lässt. Also ich habe mich gefragt, wie viele sind wohl von diesem Dorf morgens dahin? Und dann war er nicht da. Und bis an ihr Lebensende haben sie gesagt, ja, Jesus von Nazareth, ja. Also unzuverlässiger Typ. Unzuverlässiger Typ. War nicht da. Ist nämlich auch nicht gekommen. Dieser Jesus, der zugegeben früh aufsteht, obwohl er lange aufbleibt, ne? Aber dann gibt es für ihn irgendwie Wichtigeres. Und seine Freunde kriegen einen Föhn. Weil der da so gelassen, das ist das Gegenüber, so gelassen irgendwo Gott sucht und dann auch noch sagt, hey komm, wir gehen gar nicht zurück, wir müssen noch woanders hin. Also der Gegensatz zwischen Leidenschaft und Gelassenheit. Einer Gelassenheit, die dazu führt, dass sich dann aber niemand um das Gute kümmert, was getan werden muss. In Kapernaum zumindest. Was bedeutet es zu glauben heute? Bedeutet das, für das Gute zu kämpfen, mit seinem Geld, mit seiner Kraft, mit seiner Zeit sich einzusetzen? Und man kann sagen, ja, das bedeutet es. Es geht beim christlichen Glauben um Weltveränderung. Es geht um Leute, die satt werden und Gerechtigkeit und es geht um, ja, so. Ja? Und dafür und das können wir nur erreichen, indem wir selbstlos handeln und uns einsetzen für andere. Was bedeutet es zu glauben? Bedeutet es das? Ja. Und der andere sagt, ja, bedeutet unser Glaube nicht, sagt uns unser Glaube nicht, dass wir nicht die sind, die die Welt retten, sondern Gott rettet sie? Und bedeutet es nicht, dass unsere Fehlerhaftigkeit und unsere Faulheit und unsere Unzulänglichkeit alles aufgehoben ist in dieser Gnade Gottes und wir deshalb Gelassenheit lernen und nicht meinen, wir würden die Welt retten? Das ist doch Erlösung. Ein Freund von mir würde sagen, der Dämon der heutigen Zeit ist der Leistungsdruck. Also wenn du Menschen, von was müssen Menschen heute erlöst werden, ist auch Pastor, dann sagt er, es ist der Leistungsdruck. Und hier drüben würde jemand sagen, genau. Und davon sind wir doch erlöst, dass wir es schaffen müssen. Und deswegen will ich gelassen sein. Diese zwei Dinge stehen in einem gewissen Widerspruch zueinander. Du hast vielleicht den Daumen hoch gemacht und da drauf geschrieben, Gott will, dass ich Urlaub mache. Hat Jesus auch gemacht. So. Und du hast aber nicht weitergelesen, dass er dann sagt, wir brechen auf, ich muss noch durch ganz Galiläa ziehen. Klingt gar nicht so nach Urlaub, obwohl es da schön ist. Also Leidenschaft oder Gelassenheit? Wir haben hier Gegensatzpaare. Leider ist wieder mein Flipchart zu klein. Ich muss endlich irgendwie dafür sorgen, dass man hier vorne mehr Platz hat. Gegensatzpaare. Wir glauben, glaube ich, wie wir so sind, mehr das eine als das andere. Wir haben mehr das eine als das andere erlebt in unserer Biografie. Deswegen sehen wir die Welt so oder so, handeln in ihr so oder so, tendieren zum Optimismus oder zum Pessimismus. Und die Kirche hat auch Tendenzen. Wir Pastoren haben Tendenzen. Wenn ihr die Predigt über diesen Text in der Gemeinde hören würdet, würdet ihr vielleicht was ganz anderes hören. Also tendenziell. Ja? Jetzt möchte ich euch einen Schlüssel anbieten, wie wir mit diesen Spannungen umgehen können. Und wie vielleicht da drin uns etwas begegnet, was mehr ist als einfach nur Verwirrung. Diesen Schlüssel habe ich nicht gestern entdeckt, den habe ich so über die Jahre entdeckt und viele von euch haben ihn wahrscheinlich auch entdeckt. Vielleicht ist er nicht allen bewusst. Und er hat mit Gitarrensaiten zu tun. Ich habe ihm das nicht gesagt. Ich lege sie gleich wieder hin. Ich wusste schon, ich dachte, wenn ich ihn frage, sagt er bestimmt... Gitarrensaiten. Und zwar sind Gitarrensaiten an zwei Punkten befestigt, ne? Hier und hier. Die spannt man hier auf. Das heißt, ich habe hier zwei Pole. Ich habe hier zwei Pole, die gegeneinander arbeiten. Eine Kraft, die nach da zieht, eine Kraft, die nach da zieht. Und gerade dadurch, dass sie gegeneinander arbeiten, arbeiten sie zusammen und dieser Klang entsteht. Würde dieser Pol nachlassen, ist diese Musik hier vorbei. Ich leg's jetzt zurück. Du kannst froh sein, dass du nicht das Cello dabei hattest. Das geht nämlich damit auch. Der Schlüssel ist, im Geheimnis der, oder das Geheimnis der Wahrheit liegt im Aushalten der Spannung von Gegensätzen. Das Geheimnis der Wahrheit liegt im Aushalten der Spannungen von Gegensätzen. In der Religion, zumindest in der christlichen Religion, ist das ziemlich oft so. Ich sage euch einen, die älteste Diskussion in der Kirche ist die, Jesus, ist der Gott oder Mensch? Das wurde so 200-300 Jahre nach Jesus diskutiert, heiß diskutiert. Und die Kirche hat irgendwann erkannt, das Geheimnis der Wahrheit liegt darin, dass wir das Paradox nicht auflösen. 100% Mensch, 100% Gott. Ist das logisch? Nein, es ist überhaupt nicht logisch. Aber sobald du es nach einer Seite auflöst, und viele haben das gemacht, geht dir das Ganze verloren. Geht dir das Geheimnis verloren. Geht dir die Gottesbegegnung verloren. Die Wahrheit liegt auch nicht in der Mitte. 50% Gott, 50% Mensch. 50% Menschenwort, aber auch 50% Gotteswort. Es liegt nicht in der Mitte, das ist nicht der Punkt, sondern es liegt in der Spannung, beides zu denken. In der Spannung, beides zu denken. Und damit bleibt das, was ich da glaube, natürlich ein Geheimnis. So, ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht nur für so ein fancy Theologenspiel, Kopf-Gedankenspiel haltet, sondern da drin etwas findet, was euch in diesem Leben, was aus so vielen Widersprüchlichkeiten besteht, hilft. Ein Beispiel, jeder würde wahrscheinlich zustimmen, die Freiheit ist für den Menschen existenziell. Freiheit. Die Erfahrung von Treue auch. Und in der Liebe geraten jetzt die Freiheit und die Treue in Spannung zueinander. Ja, du liebst einen Menschen und schon ist deine Freiheit durch die Treue festgebunden, wie so eine Gitarrenseite. Da zieht jetzt plötzlich was in die andere Richtung. Löst du es auf in eine Richtung, wird es krank. Also Treue ohne Freiheit. Da, in einer Beziehung geht die Freiheit flöten. Dann hast du hier nicht mehr Treue, dann hast du hier Abhängigkeit. Und wenn in deiner Beziehung die was habe ich hier drüben jetzt gesagt? Die Freiheit, wenn du sagst Freiheit ohne Treue, dann hast du Beliebigkeit. So, und das Ding ist, liegt auch nicht darin, wir sind ein bisschen treu und ein bisschen frei, sondern das Ding ist, wir halten das beides fest. Das gibt eine Spannung, aber darin liegt das Geheimnis von Liebe. Darin liegt das Geheimnis von Liebe. Und jetzt übertrage ich dieses Bild auf diese drei Motive in diesem Text und hoffe, es hilft euch irgendwie. Wir fangen hinten an, weil das am einfachsten ist, das hier unten. Die Gitarrenseite lässt sich aufspannen, das wollte ich jetzt eigentlich hier hinmalen, aber ist ja nicht unbedingt nötig, ne? Ja, so einen Strich kriege ich noch dahin. Lässt sich aufspannen zwischen der Leidenschaft und der Gelassenheit. Und die beiden, die arbeiten gegeneinander, ja. Also die leidenschaftlichen Leute, die nennen die Gelassenen manchmal faul. Und die Gelassenen nennen die Leidenschaftlichen manchmal aktivistisch, hysterisch, so irgendwie, ja. Also, und sie finden das wirklich schwierig, dass die so sind. So, da ist ein Gegeneinander ein Stück weit, da ziehen zwei Kräfte in eine verschiedene Richtung, aber in der Spannung, beides zu halten, liegt die Musik. Entweder in deinem eigenen Leben oder jetzt auch in der Kirche, in der Gemeinde, wo das so ein bisschen, so lassen wir das hier los, die Leidenschaft los, dann wird die Gelassenheit zur Gleichgültigkeit. Und lassen wir die Gelassenheit los, dann wird die Leidenschaft zum Fanatismus. Das Geheimnis einer lebendigen Gemeinschaft oder eines lebendigen Lebens liegt, die Spannung auszuhalten und beides festzuhalten. Also du Leidenschaftlicher, wenn du dich so verstehst, verachte die Gelassenheit nicht, auch nicht die Gelassenheit des anderen. Sie ist eine Wirkung Gottes, die vielleicht auch in dir wichtig wäre, weil du musst die Welt nicht retten. Und du Gelassener, verachte die Leidenschaft nicht als Workaholics, ja, weil Gott will in dir Leidenschaft wecken, weil er braucht dich, um diese Welt zu retten. Ist das ein Widerspruch? Ja. Darin liegt das göttliche Geheimnis. So, jetzt auch bei dem zweiten schwierigen Thema. Ich weiß, ich kratze dieses Thema nur an. Da lauten die Pole ja Übernatürliches, Natürliches. Ist die Welt von übernatürlichen Kräften irgendwie beeinflusst, die in Konflikt mit dem guten Leben stehen und dann eben auch von den guten Kräften, die es auch gibt, so, oder der guten Kraft? Oder hat was Schlechtes passiert, natürliche Ursachen, so? Und diese Welt, das könnte man jetzt hier drüben sagen, die liegt 100% in Gottes Hand, nicht noch ein bisschen Prozent in anderen Händen. Wir sollten, das ist mein Plädoyer, diese Spannung nicht auflösen. Wir tendieren zu verschiedenen Seiten und das ist auch okay, solange wir die andere nicht als Unsinn auflösen und loslassen, dann wird es schlaff. Wir sollten die Spannung aushalten, die auch daher kommt, dass wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und auf verschiedene Seiten tendieren dadurch. Und das darf auch so sein. Es darf so sein, dass wir solche Texte unterschiedlich lesen. Wichtig ist, dass du das Geheimnis nicht auflöst, indem du das Thema auf eine Seite einfach auflöst. Der andere Pol ist vielleicht für dich wichtig, wenn du hier intendierst, dann ist es wichtig, sprich mit Menschen, die es so sehen. Und wenn du es so siehst, sprich mal mit Menschen, die es anders sehen. Wenn die Vernunft, das wäre hier, dir alles erklärt, dann bist du wahrscheinlich weiter von der Wahrheit weg, als wenn du den Pol des Unerklärlichen festhältst. Denn wir sehen in unserer globalisierten Welt, finde ich, durchaus teuflisches Systeme, die auf eine Art und Weise gemein sind, dass Menschen in Abhängigkeit gehalten werden. Und selbst mit gutem Willen und Bildung kriegen wir das nicht in den Griff, zum Beispiel. Ja? Umgekehrt, wenn du dazu tendierst, hinter allem, was passiert, entweder etwas Gutes oder etwas Negatives als Auslöser zu sehen, das Gute kommt von Gott, das Schlechte kommt vom Teufel, dann lass diesen Pol und die Leute, die anders denken, nicht los. Sonst landest du hier in einem Dualismus, der das Geheimnis des Lebens, der dem Geheimnis des Lebens nicht entspricht. So. Ich weiß, dass hier trotzdem jetzt Fragen offen bleiben, aber das finde ich wichtig, so mit diesen schwierigen Dingen umzugehen, wenn wir darüber reden, wie funktioniert diese Welt? Zum Schluss die Sache mit dem Beten, die ist dem ja ein bisschen ähnlich, da geht es auch um Natürliches, vielleicht hier eher, und Übernatürliches. Die Pole lauten aber hier anders, hoffen und akzeptieren. Es ist eine tiefe und gute Auswirkung des Glaubens, dass er in dir bewirkt, dass du lernst, die Wirklichkeit, dich mit der Wirklichkeit zu versöhnen, der Wirklichkeit zu vergeben, dass sie so ist, wie sie ist, sie anzunehmen. Das ist eine tiefe und gute Auswirkung des Glaubens. Das Leben Jesu illustriert das, weil das Kreuz dokumentiert bis heute, dass im Zentrum dieser Religion ein Gott steht, der leidet. So, das ist eine gute Auswirkung. Auf der anderen Seite sprechen Texte immer wieder von Hoffnung gegen alle Wahrscheinlichkeit. Der Mensch, der da am Kreuz stirbt, der aufersteht. So. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten Hoffnung, weil der Glaube seine Kraft verlieren würde, wenn wir sagen würde, alles, was der Glaube sagen will, ist, akzeptier's. Erwarte nichts, hoffe nichts, es ist, wie es ist. Das wäre diese Seite, wenn sie diese da loslässt. So, die beiden stehen in einer Spannung zueinander, in einer heftigen sogar. Wenn du betest und es existenziell ist, dann spürst du die auch. Wenn wir sie aushalten, entsteht ein gesunder Klang. Bewirkt Gebet, dass Gott handelt? Oder bewirkt er, dass ich stärker werde, um das Schwere zu tragen? Verändert das Gebet Gott oder verändert es mich? Halte in deinem Leben beide Gegensätze fest, wenn du betest. Und lass uns das als Kirche auch machen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn wir uns nicht alle hier genau in der Mitte treffen. Ich ahne sogar, überhaupt gar keiner ist hier genau in der Mitte. Das ist völlig in Ordnung. Solange der akzeptiert, den Hoffnungsvollen nicht als Illusionisten abtut und der hofft, den akzeptiert, nicht einfach als einen abtut, der resigniert hat. So. Dann kann das hier eine lebendige Gemeinde werden, in der es Menschen gibt, die hier intendieren und hier intendieren und die sich gegenseitig dieses Geheimnis wachhalten. Okay, also, Lasst uns nüchtern das Leben annehmen, wie es ist und nicht aufhören zu hoffen. Und lasst uns groß denken und Verrücktes glauben und dabei realistisch bleiben. Ist das ein Widerspruch? Ja. Natürlich ist es das und darin liegt das Geheimnis. Ich habe gedacht, man könnte vielleicht auch so sagen, wir müssen lernen, und zu sagen und nicht oder. Wir müssen lernen, und zu sagen und nicht oder. Diese Texte sind Gottes Wort und Menschenwort. Das Geheimnis der Wahrheit liegt im Aushalten der Spannung von Gegensätzen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Es kann eigentlich nicht anders sein, dass wir uns sagen müssen und dass hier Spannungen sind, wenn Gott Mensch geworden ist. Weil das ist in sich ja eine Spannung. Es kann eigentlich nicht anders sein, wenn Gott der Schöpfer ist und ein Baby in der Krippe. Es kann eigentlich nicht anders sein, wenn es wahr ist, dass dieser Tod am Kreuz ein Scheitern ist und ein Sieg. Es kann eigentlich nicht anders sein, wenn dieses Leben wunderschön ist, und da ist ein kleines Wortspiel drin, weil hier geht es um Wunder, wunderschön ist und hart, grausam, voller Leiden. Und es kann nicht anders sein, wenn Gott Mensch wurde und das Natürliche und das Übernatürliche zusammenkommen, damit wir hoffen können, damit wir Leute werden, die das Leben annehmen können, damit wir leidenschaftlich werden und dabei gelassen bleiben. Und dieses Geheimnis des Natürlichen im Übernatürlichen und des Übernatürlichen im Natürlichen nicht auflösen. So, Amen. Jetzt sagen mir die Glocken, dass es später ist, als ich gehofft hatte, dass es jetzt ist. Ihr habt jetzt noch eine Minute. Wenn ihr wollt, könnt ihr da noch etwas hinschreiben, was ihr mitnehmen wollt. Und diese Fragengeschichte fragt mich einfach gleich. Also nicht jetzt, ich glaube, wir verlieren dadurch jetzt tatsächlich, da läuft uns die Zeit von, fände ich schade, wenn ihr jetzt unter Zeitdruck, weil wir werden jetzt ein paar Lieder zusammen singen. Also diese Frage kommt gerne auf mich zu. Ich ahne, dass ich viele Fragen gar nicht beantworten kann, aber können wir trotzdem drüber reden. Schreibt noch einen Moment auf, was willst du mitnehmen? Da unten ist so eine kleine Tasche, ne? Was willst du mitnehmen? Und dann singen wir zusammen Lieder und du kannst da hinten zur Miri gehen, wenn du möchtest, dass jemand für dich betet. Vielleicht ja etwas, wo du Hoffnung brauchst oder wo dir Gelassenheit schwerfällt oder wo du Ängste hast. Oder dann würde die Miri gerne mit dir beten.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.